Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Herzlich willkommen zur Late-Night-Ausgabe des Tele-Stammtisches. Ich bin Ihr Host, Timo Asmussen. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Haben Sie das gehört? Joe Biden hat vor kurzem den südkoreanischen Präsidenten und seine Frau eingeladen. Ja, die waren im Weißen Haus tatsächlich. Biden hat gesagt, ich möchte den einflussreichsten und mächtigsten Menschen aus Südkorea haben. Leider hatte BTS keine Zeit. So ist das manchmal im Leben. Apropos Filme und Filmstars, haben Sie das gehört? Der neue Bayern-Trainer wird sensationell nicht Vincent Kompany, sondern Austin Butler. Ja, der hat tatsächlich Zeit, hat er einerseits gesagt, und seit Elvis denkt er, ich kann ohnehin alles spielen, dann kann ich auch Bayern-Trainer sein. Das waren zwei wahnsinnige Stand-Up-Gags, vielen Dank. Ja, ich habe Gott sei Dank zwei Gäste hier, damit ich mich nicht auf diesen Stand-Up verlassen muss, denn er war natürlich furchtbar. Als großer Late-Night-Fan muss ich auch sagen, ich bin da nicht in gute und große Fußstapfen getreten, aber ich habe zwei traumhafte Gäste. Ladies first, sie ist Tausendsasserin, sie macht YouTube, sie macht Podcast und sie hält es sogar mit Redaktionsmitgliedern in derselben Presseführung aus. Herzlich willkommen, unsere Melanie Kali. Hallo Melanie.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Setz dich auf unsere Gästecouch. Und ja, er ist Tele-Stammtisch-Teilzeitler, er ist Teilzeit-Filmkritiker, aber Vollzeit-Granate. Ich habe ihn bei mir, den guten Zero Famous. Hier ist er. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Dankeschön.
Prima, sehr schön, dass ihr da seid. Zero, fangen wir mal mit dir an. Wie war die letzte Pressevorführung? Was gab es?
Oh ja, es gab Deutsche Kost, es gab Verbrannte Erde von Thomas Aslan. Das ist der zweite Teil einer Krimi-Theologie mit dem Vollzeitkriminellen Trojan. Er ist teuflisch professioneller Einbrecher. Aber mehr dazu können die Leute später hören im Cast mit Stu und mir, natürlich beim Tele-Stammtisch.
Sensationell. Und Melanie, hast du einen Klassiker nachgeholt und wann dürfen wir da was bei YouTube erwarten?
Ich habe gestern Terminator 2 geguckt.
Oh, Terminator 2.
Ja.
Lieblingsfilme und?
Ja, ganz schlecht, ne? Ganz unter. Spaß natürlich. Ja, kommt Sonntag, das Video.
Cool, freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf und Terminator 2, einer meiner All-Time-Favorites. Wer meinen Letterboxd-Account sieht und kennt, der weiß, dass der da unter meinen Favorite 4 ist. Ja, falls ihr euch wundert, liebe HörerInnen, warum machen die heute so einen komischen Einstieg? Es geht heute, wie ihr ja auch aus der Folgenbeschreibung schon entnehmen konntet, um den Film Late Night with the Devil. Ein Film, der von Shudder produziert wurde und bei uns jetzt vor kurzem bei den Fantasy Filmfest Nights gelaufen ist und lustigerweise noch einen Kinostart bekommen hat, der von einer Woche vorgeschoben wurde, nämlich vom 6.6. auf den 30. Mai. Das heißt, ihr alle bekommt eine Woche früher Late Night with the Devil zu sehen. Wir konnten ihn schon vorab sehen. Ich sag's jetzt einmal schon mal vorab, ihr kennt das bei unseren Besprechungen, wir werden es so spoilerfrei wie möglich machen und wir haben auch im Vorgespräch schon mal gesagt, eigentlich braucht's für den Film jetzt keinen exorbitanten großen Spoilerteil, deswegen, wenn wir merken, es wird ein bisschen zu spoilerlastig, sprechen wir eine kurzfristige Spoilerwarnung aus. Melanie, wann war denn der Film bei dir das erste Mal auf dem Schirm?
Tatsächlich auch bei den Fantasy-Filmfest-Nights. Der lief ja Sonntagabend, das war glaube ich der allerletzte Film von den ganzen, die gezeigt wurden. Und ich weiß noch, ich habe den immer angeguckt und ich fand, der sah so cool aus, so von dem Filmplakat her und von dem Konzept, was ich so gehört hatte. Und ich wollte den eigentlich voll gerne gucken. Aber ich hatte davor um 2 diesen Concrete Utopia geguckt. Und dann hätte ich halt noch, also ich hatte eh nicht so viel Zeit an dem Tag. Und dann, das war halt so der Mittagsfilm. Dann war das wirklich der letzte Abendfilm. Ich glaube, der lief irgendwie so um 9 eventuell. Und da habe ich es leider nicht geschafft, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, ach, das finde ich irgendwie echt schade. Und jetzt habe ich den halt hier nachgeholt.
Ja, prima. Seo, wie war es bei dir? Hattest du die Gelegenheit, ihn schon auf dem Fantasy Filmfest auf den Nights zu gucken oder hast du ihn auch nachgeholt im Rahmen einer Presseverführung oder ähnlichem?
Ich musste ihn leider auch nachholen. Ich konnte ihn da leider nicht gucken, weil ich familiär verhindert war das Wochenende. Ich hätte ihn lieben gern gesehen, aber ich glaube, bei uns in Hamburg waren eh die ganzen Tickets ausverkauft, relativ frühzeitig für den Film. War der Abschlussfilm, ne?
Ja,
ja, genau. Film. Also lustigerweise lief danach ja noch ein Film, aber es war tatsächlich so wie der Eröffnungsfilm, war es als Abschlussfilm angekündigt. Und wie waren so eure Erwartungen im Rahmen der Vorabrecherche? Hattet ihr irgendwas schon gehört? Hattet ihr so ein bisschen den in Anführungsstrichen genre-typischen Hype wahrgenommen? Wie war das bei dir, Zero?
Ja, den Hype kriegt man ja immer doch recht schnell mit, wenn man da so ein bisschen in der Bubble ist. Ich habe das erste Mal so Anfang, Mitte Oktober 23 gehört. Das müsste so nach Sieges gewesen sein. Wusste da aber auch nur, da geht es irgendwas mit einer Late Night und so im 70er-Jahres-Style. Und da Horror eh mich immer interessiert, war ich da schon gehypt. Und ich mag Horror in den 70ern und ich war da schon zu dem Zeitpunkt relativ gehuckt auf den Film.
Und Melanie, wie war es bei dir? Hattest du vorab irgendwie in der Bubble was wahrgenommen oder nur aus dem Programm der Fantasy Filmfest Night, so wie ich das gemacht habe?
Genau, also ich bin ja gar nicht in dem Horror-Game drin und nicht in der Sparte drin, deshalb habe ich, also ist mir der wirklich auch erst bei den Fantasy Filmfest Nights aufgefallen.
Ja, bei mir war es so zwiegespalten. Ich hatte irgendwie was aus den USA mitbekommen. Sieges hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gehört, dass da irgendwas gelaufen ist. Und dann merkte man so, peu à peu schwappte so das Kinoposter hin, ein erster Trailer, den ich gesehen hatte. Und ja, ich hatte den dann auf dem Schirm und hätte ihn mir wirklich sehr gerne bei den Fantasy Filmfest Nights angeguckt und habe es dann aber jetzt nachgeholt. Und muss sagen, dass ich die Erwartung schon relativ hoch gehängt hatte, weil ich auch selber einerseits ganz gerne so genre-typischen Hype mir dann selber ein Bild von mache und andererseits mag ich ganz gerne so das reine Format selber, nämlich so eine Late-Night-Show und ich fand das Setting ganz interessant, dass man hier also versucht, einen Film, einen Found-Footage-Film im Übrigen, in das sehr, sehr starre Format des Late-Night oder der Late-Night-Sendung zu pressen. Gibt es, Melanie, bei dir irgendeine Vorab-Erfahrung in Sachen Late-Night? Also kennst du so aus den USA Vergangenheits- oder aktuelle Late-Night-Talker, so wie Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel? Oder ist das etwas, was komplett an dir vorbeigeht?
Also im deutschsprachigen Raum jetzt zum Beispiel so gar nicht, ne? Aber jetzt.
Ja, da waren wir, glaube ich, auch immer relativ spärlich ausgerüstet. Also ich bin natürlich aufgrund meines Alters ein großer Harald Schmidt-Fan, aber ansonsten. Weiß ich, TV Total war ja irgendwie nie eine klassische Late Night und der Versuch von Anke Engelke so Anfang der 2000er als sozusagen Staffelstabübergabe von Harald Schmidt ist ja auch nicht so ganz geglückt. Deswegen gebe ich dir da recht, im deutschsprachigen Raum ist das sicher ein bisschen dünn. Und in den USA, wie sieht es da bei dir aus?
Da gucke ich schon ganz gerne mal zum Beispiel, wenn jetzt so meine Lieblings-Celebrities oder Lieblingssänger oder was auch immer da mal auftreten und sowas, dann gucke ich das immer total gerne oder wenn die dann da mal sitzen. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mich jedes Mal, wenn da jetzt eine Folge kommt oder eine Sendung kommt, dass ich mich jetzt da hinsetze und das gucke. Also ich gucke es nur so, wenn, ausschnittsweise.
Ja, und Zero, wie ist das bei dir? Hast du auch bei den Gästen früher immer weggeschaltet oder hast du dir alles angeguckt oder bist du bei Late Night raus aus dem Game?
Also ich bin da eigentlich auch sehr stark drin. Ich bin natürlich auch ein bisschen älter und Harald Schmidt war Pflichtprogramm abends. Also erwachsenere Dinge ging halt zu TV Total. Aber nochmal dazu, heute haben wir ja auch noch Late Night hier mit Klaas Häufer Umlauf. Das soll ja auch so eine Late Night sein.
Stimmt.
Und ja, ich bin aber da eher so wie Melanie. Ich gucke auch dann eher so YouTube oder TikTok-Clips, wenn da irgendein Schauspieler, Schauspielerin mitmacht, die mich interessiert. Oder ich hole dann halt auch gerade wenn die auf die Spiele machen, ne? So Carpool, Karaoke mit Horden ist immer ganz cool.
Ja.
Conor O'Brien ist komplettes Chaos, den liebe ich abgöttisch. Und ich bin auch eher so Jimmy Fallon statt Kimmel. Und da gucke ich mir alles an. Gerade wenn der da noch am Singen ist. Herrlich, einfach herrlich. Ja, die haben es drauf.
Ich weiß gar nicht mehr, läuft Jimmy Fallon noch in Deutschland bei One? Also es ist ja so ein Spartensender aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vor ein paar Jahren haben sie es ja mal versucht, quasi zu implementieren, dass eine Late-Night-Show aus Amerika bei uns mit Untertiteln läuft. Weiß ich, wisst ihr das aus dem Kopf zufällig?
Ich habe auch ganz ehrlich noch nie eine ganze Folge am Stück geguckt von den amerikanischen oder englischen Late-Night.
Auch nicht.
Ja, das ist der Vorteil von YouTube, ne, dass man da mittlerweile wirklich viele Clips reingeschwemmt bekommt, wenn man seinen Algorithmus ganz gut im Griff hat.
Ne? Ja, da muss man eigentlich gar nicht die ganze Sendung gucken, ne?
Ja, das stimmt. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen Richtung Filmtalk. Found Footage, das ist ja so ein Genre für sich selbst. Ist das euer Ding, Melanie, oder ist das dein Ding, oder begegnest du dem eher mit Skepsis?
Also, da ich wirklich ganz schlechter Horrorfilm-Experte bin. Was genau bedeutet eigentlich Found Footage? Können wir das irgendwie nochmal ganz kurz definieren, damit ich jetzt nichts Falsches im Kopf habe?
Found Footage, wie die Worterklärung, das ist Material, aufgenommenes Material, was gefunden wurde und wir bekommen es dann als Film dargestellt oder suggeriert, dass das ist wirklich so passiert, Leute. Das haben wir jetzt gerade gefunden, das ist richtig echt.
Genau, also das lebt halt sehr davon, dass man im Marketing auch versucht, das so als Originalmaterial zu kreieren. Ich glaube, dass eines der berühmtesten Beispiele, was Ende der 90er in die Kinos kam, war The Blair Witch Project, wo man also wirklich so dachte, das ist, könnte wirklich passiert sein. Das ist natürlich auch 25 Jahre her und da war das Internet jetzt noch nicht so ganz der Raum, wo man alles sehr schnell entlarven konnte. Und so hat man dann versucht, so ein bisschen zu kreieren. Man hätte Videomaterial gefunden und würde das jetzt präsentieren. Spannenderweise etwas, was ja schon beim Original Texas Chainsaw Massacre so am Anfang gezeigt wird, als da die Funde der Polizei quasi gefilmt werden. Also das Found-Footage-Genre selber ist anscheinend schon deutlich älter, als man so denkt. Und so in den letzten Jahren ist das natürlich durch so Beiträge aus unterschiedlichsten Genres wie Chronicle beispielsweise oder jetzt vor kurzem, es gab glaube ich auch diesen Apollo 8 heißt er, glaube ich, oder Apollo 11, wo also auf dem Mond ein Found-Footage-Film existierte. Und das ist so ein bisschen der Versuch, natürlich diese gefakte Authentizität da zu kreieren.
Ah, okay. Ja, nicht so viele Berührungspunkte, würde ich sagen.
Zero, wie ist das bei dir?
Ja, auch natürlich, weil ich mich für das Thema Horror natürlich interessiere, sehr viel. Ne? Du hast ja schon gesagt, Blair Witch Project war natürlich mit dem Marketing der Hammer damals. Und Paranormal Activity hat dann auch nochmal einen kleinen Schritt gemacht. Danach wurde es irgendwie immer ein bisschen langweiliger. Jetzt kommen ja nach und nach die letzten Jahre so eher so Streamer, Found Footage, da gibt noch ein paar gute Dinger. Und was ich wirklich empfehlen kann im Found Footage-Bereich, was auch den sinnvoll macht, den Found Footage, ist der Film Incantation auf Netflix. Den könnte man sich da nochmal zugute tun, weil da macht Found Footage noch ein bisschen Sinn.
Ja, es hat halt immer so ein bisschen das Problem, ich muss mich korrigieren, Apollo 18 heißt der Film, nicht Apollo 8, mal Schande über mein Haupt. Ich selber bin so zwiegespalten, was das Genre angeht, weil das natürlich immer diese Suspension of Disbelief hat. Das heißt, du denkst immer, ja, okay, es ist jetzt, ich weiß ja, dass es gefaked ist, aber du musst dir irgendwie Mühe geben, so zu tun, als sei das alles wirklich so authentisch wie möglich passiert. Ich nehme jetzt aber mal als Beispiel Cloverfield, den 2009er oder 2008er Film, wo das Monster durch New York marschiert und man so das Gefühl hat, warum filmt die eigentlich die ganze Zeit? Es macht eigentlich nicht so richtig Sinn, dort auf die Kamera drauf zu halten, auch in Szenen, die eigentlich nichts zu suchen haben in so einem Found-Footage-Film. Dann gibt es aber auch so gute Beispiele, finde ich, wie District 9, der dann ja irgendwann so ein bisschen diesen Pfad verlässt, indem er nämlich dann auch so quasi Panel-Kommentare zeigt. Also ich finde, das Genre selber ist immer mal wieder ein gutes Spiel oder eine gute Spielwiese für junge RegisseurInnen, die sich ausprobieren möchten. Aber gleichzeitig finde ich, dass das manchmal so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Dass man also nicht immer alles machen kann und da manchmal auch die ZuschauerInnen so ein bisschen, wie ich finde, an der Nase rumgeführt werden. Jetzt apropos an der Nase rumgeführt werden, da habe ich mir natürlich eine Brücke gebaut und muss einen Aspekt ansprechen, der jetzt nicht so gelungen ist in der Vorarbeit des Projekts. Da muss man nämlich sagen, dass das Thema KI auch diesen Film erwischt hat in der PR. Es gibt unter anderem Bilder, die wohl im Hintergrund kreiert wurden von einer KI und vor allen Dingen die Kommunikation und Reaktion der beiden Filmemacher war jetzt eher, sagen wir so, verhalten. Also da wurde so ein bisschen erstmal gesagt, dass man viele verschiedene Dinge ausprobieren würde und dass man quasi so Stück für Stück so Salamitaktik-mäßig zugab, dass man da KI benutzt hat. Melanie, ist diese Debatte bei dir A angekommen und wenn angekommen, hat dich dieser Umgang so ein bisschen schockiert und überrascht, gerade eingedenk der Tatsache, dass das ja einer der Hauptstreitpunkte und der Hauptanklagepunkte für den Autoren und auch den Schauspielerstreik war, dass die also gefragt haben, was ist denn mit KI? Was, wie gehen wir damit um?
Ich habe das tatsächlich in dem Podcast von Robert und David gehört. Und ja, das Ding ist, also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum Leute das aufregt, weil es wird einfach, ne, man hat ja eh schon die ganze Zeit Angst. Ganz viele Leute, die halt in der Filmindustrie sind, die haben einfach Angst, dass die bald ersetzt werden durch KI, dass Jobs dadurch wegfallen. Und da sagen natürlich auch alle, okay, ihr hättet da einfach jemanden engagieren können und der hätte jetzt vielleicht halt Geld gehabt, ne, für den Monat jetzt auch. Also, ja, andererseits kann ich halt irgendwie nicht verstehen, warum man dann den Film jetzt so review-bombt. Das ist ja scheinbar ein bisschen so die Konsequenz daraus gewesen, dass der jetzt überall auf, ich glaube, Rotten Tomatoes, auf Metacritic, ich denke auch auf Letterboxd, dass er jetzt halt sehr schlechte Wertungen bekommt, einfach eben aus Protest heraus. Was ich irgendwo auch nachvollziehen kann, aber irgendwie denke ich mir halt auch, es ist ein bisschen schade für das Projekt an sich, ne? Ja. Aber man hätte auf jeden Fall, denke ich, transparenter mit dem Thema umgehen können. Jetzt von den Filmmachern aus. Oder es einfach gar nicht machen können.
Ja, das wäre tatsächlich auch eine Option gewesen. Zero, wie geht's dir mit diesem, also erstmal hast du das mitbekommen und wenn ja, wie geht's dir mit dieser KI-Debatte und vor allen Dingen eingedenk der Tatsache, dass die RegisseurInnen da so ein bisschen, ich sag mal, nochmal den Begriff, so diese Salami-Taktik angewandt haben und erst ganz, ganz peu à peu zugaben, was sie da eigentlich gemacht haben.
Ich hab davon gehört und bin auch relativ weit drinne. Ich habe da dann alles zu konsumiert. Das Ding ist ja wirklich, die haben Leute eingestellt, die sie die ganzen Sachen bearbeiten und haben das als Vorlage genommen, dass sie das so haben. Also es haben nochmal Leute danach drüber bearbeitet. Das ist nicht so, dass sie die KI genommen haben und Geld gespart und das reingeballert haben. Das okay. Wird dann ja immer bei vergessen. Es sind einfach nur Ideen, die sie haben wollten, also Ideenansätze und die wurden dann nochmal nachbar. Das sind diese Zwischensequenzen, wenn umgeschaltet wird in die Werbung oder aus der Werbung zurück in den Film. Und ja, klar hätte man es gar nicht gebraucht, aber wenn dann trotzdem noch welche sind, die dann nochmal drüber arbeiten, es gibt die Leute, die trotzdem Geld verdient haben. Finde ich es jetzt nicht so wild. Und gerade dieses Review-Bombing, teilweise gibt es Reviews auf Letterboxd, die selber sagen, oh, ich fand den Film super. Und dann habe ich gehört, da wurde mit KI gearbeitet. Das geht gar nicht. Jetzt gebe ich einen halben Stern. So, ja, dann gebe ich lieber gar keine Wertung ab. Sage zwar meine Meinung, dass ich das kacke finde als Künstler, Artist oder sonst was, weil es geht ja auch um meinen Arsch, um mein Geld. Aber dann kann ich den halt dafür nicht schlechter bewerten, weil an sich sage ich ja selber, der Film ist gut, aber deswegen ist er jetzt schlecht. Oh, das ist keine Kritik an irgendwas, das ist einfach nur dumm irgendwie.
Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitbekommen, wie du das jetzt gerade geschildert hast, dass die da sogar mit dran gearbeitet haben. Also ist auch interessant.
Und das zeigt, glaube ich, diese Erhitztheit und diese Unruhe in Filmbubble, wie auch in der Branche, dass also viele Unsicherheit haben und nicht ganz so richtig wissen, was sie da mit KI anstellen können und dürfen. Jetzt würde natürlich der Künstler oder der Artist sagen, den Schaffensprozess, den kann man mit einer KI natürlich abkürzen, aber irgendwie ist das natürlich sozusagen ein gefakter Schaffensprozess. Und es ist natürlich die Frage, ob nicht ein Think Tank mit 3 bis 5 Leuten nicht auch auf diese Übergangsidee gekommen wäre und nicht eine KI. Aber man merkt schon wieder, das Gericht wird gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Das ist natürlich eine ganz furchtbare Filmphrase, aber es ist tatsächlich so. Viel spannender finde ich tatsächlich die Frage, ob das in der Konsequenz dann für andere FilmemacherInnen heißt, wir müssen offener und transparenter damit umgehen oder ob sie es gleich vollständig lassen, weil sie einfach Angst haben, dass das so ein Backlash gibt. Mhm. Letzter Aspekt, bevor wir so ein bisschen in den Filmtalk gehen. Ich habe nochmal in der Recherche herausgefunden, dass es ja zumindest einen inspirierten Fall zum Horrorfilm geben soll, nämlich aus der Don Lane Show von 1975. Da war damals der vor allen Dingen auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannte Uri Geller zu Gast. Aber das ist natürlich jetzt ein Aspekt, der, wie ich zumindest finde, jetzt in Late Night with the Devil gar nicht so sehr heraussticht. Oder wie war das bei euch? Findet ihr, man merkt, dass das so eine quasi aktuell oder eine damals eine zeitgenössische Inspirationsquelle hatte oder fällt das gar nicht so richtig auf, Melanie?
Ich habe jetzt natürlich das Original nicht vor Augen, deshalb kann ich das jetzt irgendwie schwierig vergleichen. Aber ja, also ich hatte manchmal mich gefragt, ob es eine Inspiration hat, also ob es zum Beispiel seine Figur vielleicht wirklich gegeben hat, also dass die halt ne auf einem Vorbild basiert. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht so relevant für die Handlung an sich.
Wie war das bei dir, Zero? Auch so ein bisschen verfolgt, dass die auch zumindest dieses als Quelle, als Inspirationsquelle genutzt haben?
Diesen Jack, der hat ja auch eine wahre Figur, an die er sich dann halt gehangelt hat, an einer Person. Und ja, aber wie gesagt, der Film geht dann ja irgendwann doch so drüber, wo ich sage, wäre das mal im Fernsehen so passiert, da hätte man da schon mal mitgekriegt. Und ja, Uri Geller war halt auch früher mal so ein Ding. Ich glaube, für Leute, die für den Film ins Kino gehen, die denken nicht, da gehe ich rein, weil das zusammen macht mit Uri Geller. Ich glaube, das ist dann eher zu vernachlässigen.
Ich finde es sympathisch, dass sie eine halbwegs gefakte Figur und einen fiktionalen Charakter nehmen, um daran ein bisschen zu zeigen, auch dass so eine Legende wie Johnny Carson, die natürlich dann der große Konkurrent oder als großer Konkurrent hier auch etabliert wird und dass man da halt auch so merkt, wenn man an solche Größen herankommen will, muss man halt vielleicht auch den einen oder anderen Weg wählen, der etwas weniger Skrupel erfordert, denn das können wir, glaube ich, schon an dieser Stelle sagen. Der Host dieser Talkshow, der geht hier tatsächlich Wege, die nicht jeder Late-Night-Talker vielleicht unbedingt gehen sollte. Das so kryptisch ausgedrückt und ihr wisst es, ne? Wir haben es ja vorab schon gesagt, wir wollen hier gerne so spoilerfrei wie möglich bleiben, denn das ist jetzt nicht einer der Filme, der davon lebt, dass man in Anführungsstrichen dieses berühmte Mantra möglichst wenig davon wissen, aber ich denke schon, dass das steht und fällt ein bisschen mit der Auflösung dieser Film. Melanie, kannst du uns so ein bisschen zusammenfassen, worum es in diesem Film Late Night with the Devil geht?
Gerne. Es ist der 31. Oktober 1977. Jack Delroy war ein berühmt-berüchtigter Talkshow-Host der Late-Night-Show Night Owls. Doch als seine Frau verstirbt, gehen seine Einschaltquoten in den Keller und die Sendung droht abgesetzt zu werden. Daraufhin plant Jack zu Halloween ein ganz besonderes Special mit spannenden Gästen, ahnt jedoch nicht, was für eine schreckliche Wendung ihn erwarten wird, als ein angeblich von einem Dämon besessenen Mädchen als Gästin oder Gast eingeladen wird.
Prima, vielen Dank. Da kommen wir wenigstens schon zum ersten Problemchen vielleicht oder zumindest eine Baustelle des Films. Das Ganze ist hier in den Kontext einer TV-Sendung eingebettet und soll ein Found-Footage-Gimmick-Film sein. Melanie, wie gut funktioniert denn dieses Gimmick für dich und wie konsequent findest du das umgesetzt, was hier die beiden Filmemacher vorhaben?
Ich fand eigentlich die Idee sogar sehr nett, dass es hier ein, dass wirklich der ganze Film so eine Late-Night-Show sein soll. Ich fand es eigentlich auch ganz nett, dass er dann anfangs erstmal so ein bisschen, es klang so, also es war wie ein bisschen wie so ein Fernsehbeitrag, also ein bisschen wurde dokumentarisch aufgearbeitet, wer denn diese Person ist, um die es sich hier dreht. Also wer denn genau dieser Jack ist. Dann diese ganze Geschichte mit seiner Frau, das wird alles mal ganz kurz am Anfang zusammengefasst. Und ja, ich fand eigentlich, also eigentlich mochte ich das Konzept sehr gerne. Ich fand auch alles sehr stimmig gemacht, mit der Band da im Hintergrund, dann wie die ganze Location aussah, wie die Kostüme aussahen. Das war natürlich alles sehr passend zu den 70ern. Eigentlich hat es mir an sich sehr gut gefallen.
Okay, ich nehme mal ein Taschentuch, mache mir einen Knoten rein und frage dich nachher, ob das eigentlich noch ein Aber bekommt. Erstmal soll aber Zero sagen, wie konsequent fandst du dieses Gimmick und wie wurde es für dich
umgesetzt? Wie du schon noch erwähnt hast und Melanie auch, während der Aufnahme finde ich das sehr stringent, weil die Aufnahme wird halt mit den Kameras im Studio gemacht. Das ist gut, fast schon genial gemacht. Dann in den Werbepausen, ich mag zwar Schwarz-Weiß, aber ich verstehe nicht, warum dann auf einmal Schwarz-Weiß kommt, nur um dann so ein bisschen mehr Fleisch an die Figuren zu bringen im Hintergrund. Ja, ich wüsste jetzt aber auch aus dem Kopf nicht, hätte man das weggelassen, dann fehlt einem halt dieser Blick hinter die Kulissen. Aber das hat einen, also mich in den Dingern schon kurz mal rausgerissen, weil ich dachte, das, also da würde man selbst als Host sagen, nee, komm, jetzt geh mal weg, wir haben hier was zu besprechen. Ja, das hat einen bisschen genervt. Auch nur ein bisschen.
Ja, ich finde auch, es kleckert halt, du hattest das schon gesagt, mit dem Fleisch. Also den Charakter von Hauptdarsteller David Dasmalchian, den bekommt man eigentlich gar nicht so richtig zu greifen, den Jack Delroy, wenn man nicht den von Melanie erwähnten, diese Exposition bekommt, was mit ihm eigentlich vor der Show, die wir jetzt sehen, passiert ist und was sein Lebensweg war im Entertainment-Bereich. Und wenn diese gefakten Off-Camera-Momente nicht wären und man da schwarz-weiß blenden hätte, dann wüsste man eigentlich gar nicht, was ist das denn für ein Typ. Und da, finde ich, stellt sich so der Film selber durch sein Format ein bisschen ein Bein. Weil lasse ich diese Schwarzblenden weg, erlebe ich einen wirklich knackigen, kurzen 60 Minuten, der dann auch vielleicht eher, und da sind wir vielleicht bei einer Frage, die man auch erörtern könnte, ist das vielleicht eher ein Kurzfilmthema, was da funktionieren kann? Denn der Film hat mit 93 Minuten zwar keine Eposlänge, aber ist doch schon, wie ich finde, nicht ganz so rund und knackig, was die Laufzeit angeht. Aber so wie es Zero auch gesagt hat, hast du diese Blenden nicht? Du fragst dich gleichzeitig, warum sind da jetzt Kameras? Wer soll jetzt davon was haben? Also mir ist nicht so ganz klar, wie man das in diese, ja, gefakte, authentische Sendung einbettet. Deswegen bin ich echt, damit fremdlich eigentlich am meisten, gleichwohl ich sie visuell sehr, sehr interessant gefilmt fand. Also da war schon dieser pseudodokumentarische Stil schon
gut zu erkennen. Also da bin ich auch auf deiner Seite. Vom Aussehen und vom Look super gut, passt halt nur nicht ganz rein. Also wir haben ja auch Szenen, wo wir nur die Hauptkameras haben, wo auch eigentlich schon in der Werbepause ist. Da haben sie ja das da so laufen lassen, wo man da denkt, okay, ja, die Kamera läuft einfach weiter, auch in der Werbepause, die Hauptkamera. Das wäre vielleicht so ein Übergang gewesen, den hätte man besser verknuspern können.
Mhm. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das eventuell etwas organischer sich angefühlt hätte, wenn man das so betrieben und gemacht hätte. Das bringt mich aber zu einem Punkt, der mir eigentlich am meisten, ja, muss ich schon sagen, das hat mich eigentlich am meisten enttäuscht. Denn wenn man sich so fragen möchte, was ist Late Night with the Devil? Ist das ein Found-Footage-Horrorfilm oder ist das ein Found-Footage-Thriller? Dann muss ich zumindest sagen, dass für meinen Teil Und ich bin nicht der größte Horrorfilm-Fan, aber ich gucke zumindest die Filme, die eine gute Presse kriegen oder die interessant klingen, die gucke ich mir sehr gerne an. Ich muss aber für meinen Teil sagen, dass ich vom Faktor Grusel und Gänsehaut bei Late Night with the Devil doch ziemlich unterwältigt rausging. Melanie, du als jetzt Genre eher unaffine, wie war das bei dir?
Ich fand's jetzt auch sehr spannend zu gucken, wie es bei mir sein wird, weil ich ja wirklich echt keine richtigen Berührungspunkte damit habe. Ich muss sagen, ich konnte den sehr gut wegstecken. Also der war für mich jetzt keine Herausforderung und ich glaube, das sagt dann auch einiges aus, weil ich ja wirklich nicht so gewöhnt bin. Es gab auf jeden Fall Momente, die fand ich ein bisschen creepy. Das auf jeden Fall. Also es lag vor allem jetzt an dem Mädchen und wie sie manchmal direkt in die Kamera geschaut hat. Da hatte ich schon so einen kleinen Schauer über meinen Rücken, weil ich es schon ein bisschen gruselig fand. Aber ansonsten jetzt so von... Ich meine, ich finde es einerseits gut, dass der Film sich sehr viel Zeit lässt, die Spannung aufzubauen. Andererseits passiert dann halt auch für eine wirklich sehr lange Zeit nicht wirklich viel. Und ja, am Ende kam ich halt da raus und war so, okay, ja, war okay.
Zero, wie war es bei dir? Folgst du unserer beiden Stimmung, dass wir so ein bisschen wenig Horror hatten und das vielleicht auch etwas vermisst haben? Oder war es für dich jemand, der im Genre
doch die ganzen Horror
angesehen hat, war es für dich okay?
Wir haben auch ein bisschen Body-Horror mit drinne. Wir haben so ein bisschen übernatürlichen Horror. Es ist natürlich ein kompletter Slowburner. Ne? Der Film, der lässt sich viel Zeit. Es passiert auch nicht so viel dann erstmal. Ne? Man muss schon ehrlich sagen, am Ende geht er in die Vollen, also richtig in die Vollen. Aber
ja,
passiert
findest du?
Also für das, was er vorher erst so macht, geht er dann wirklich ordentlich nochmal richtig durch. Ne? Also du hast dann ja wirklich fast alle Horrorgenres so ein bisschen verteilt. So ja, clipartigen Szenen dann mit dabei. Aber ja, also ich mag es auch lieber blutig, spratzig, brutaler, umso besser. Es hat mich dann nicht erschreckt, aber für mich war dann mehr das Gesamtbild ausschlaggebender, als dass ich jetzt denke, boah, das war jetzt der Horrorknaller. Da sehe ich ihn eher auch schon als Unterhaltungsprodukt.
Ich war echt erstaunt, wie wenig dieser Momente, also ja, es gibt so ein, zwei Momente, wo man im Publikum auch so einen als Teufel verkleideten Mensch steht und man hat immer so ein bisschen dieses Anteaser-Gefühl, dass mit dem irgendwas noch passiert oder dass mit dem Publikum an sich irgendwie was los ist. Aber am Ende, muss ich echt sagen, war mir das alles ein bisschen sehr großer Aufbau für am Ende einen sehr geringen Payoff. Das war für mich, und das überrascht mich am allermeisten, weil ich wirklich jetzt nicht die höchsten Erwartungen hatte, aber Bock hatte auf den Film, dass ich am Ende da saß und dachte, ach so, das ist alles? Schade. Denn da fand ich schon, gerade was Melanie auch sagte, das Mädchen, die hier den Star, diese Lilly, die quasi die Hauptattraktion dieser Sendung mimt, die gemeinsam mit einer, ja, was ist sie, Psychologin, Psychiaterin, die quasi da auftritt und dann irgendwann an diesen Stuhl gebunden wird und dann in die Kamera spricht und einen Blick hat, der wirklich sehr, sehr eklig ist. Dafür war es dann aber am Ende echt ein bisschen wenig, finde ich.
Ja, man hätte irgendwie viel mehr mit ihr machen können. Man nutzt sie eigentlich wirklich nur für eine Szene so richtig aus. Das ist schon schade. Weil sie hatte so schauspielerisch und wie das aufgebaut wurde, hatte es auf jeden Fall Potenzial, mehr zu sein.
Definitiv. Und gerade weil sie ja auch so im Kontrast inszeniert wird zu diesem Zweifler, Carmichael hieß diese Figur, die dann immer wieder alles versucht, rational zu erklären und da aber auch einen Moment hat, der so in Sachen Hypnose, wie ich finde, fast schon mehr heraussticht als alles, was danach passiert und was auch mit diesem Christo passiert, einer Figur, die da so ein bisschen, ja, ich würde mal so sagen, im klassischen Horrorfilm das erste Opfer spielen muss. Da gefiel mir diese Kombination mit dem Carmichael schon wesentlich besser. Und seien wir ehrlich, wer jetzt irgendwelche Exorzismusfilme gesehen hat, der hat jetzt auch fast die Präsentation des Dämonen, der in dieser Figur innewohnt, jetzt ehrlich gesagt nicht so die allergrößten Überraschungen zu erwarten, oder?
Ja, finde ich irgendwie auch. Und ich habe nicht viele gesehen.
Überraschend ist da nicht viel. Also das muss man schon sagen. Also wer jetzt einen klassischen Exorzismusfilm sehen will, ich glaube, der ist dann da auch wirklich ein bisschen enttäuscht, wenn er da rausgeht. Ne? Also da hat man nicht viel, bleibt bei dem Wortspiel, viel Fleisch dran ist da dann auch nicht. Aber ich will dem Film nicht schlechter reden, als er ist. Ich finde ihn halt trotzdem noch für das, was er sein möchte, ist er immer noch top-notch. Zumindest in diesem Jahr habe ich da in Sachen Horror noch nichts Besseres gesehen.
Oh, okay. Das ist aber immerhin schon mal eine Aussage. Ich meine, der Film selber, ich weiß gar nicht, wie viel er gekostet hat. Es ist ja eine Shutter-Produktion, deswegen sind die ja nicht immer ganz so teuer. Aber ich finde, dass man hier mit David Desmalchian zumindest ein bekanntes Gesicht, vielleicht nicht einen bekannten Namen, aber zumindest ein bekanntes Gesicht bekommen hat, der ja nun so ein James Gunn-Freund und Aficionado ist, der, glaube ich, in dem Suicide Squad, also in dem James Gunn Suicide Squad performt hat. Dann kennen wir ihn aus den beiden Dune-Filmen und aus Oppenheimer. Ich muss auch ehrlich sagen, weil ich jetzt auch gerade so in Anführungsstrichen gemeckert habe über den Horroranteil in Late Night with the Devil, die Position oder der Film als Porträt eines, muss man schon sagen, verzweifelten, über Leichen gehenden Late-Night-Talkers hat mich schon eher bekommen. Ich finde zwar, dass das Märchen nicht ganz so gut spielend und nicht ganz so überzeugend ist, das wirkt doch manchmal ein bisschen aufgesetzt, sein Spiel, aber das, ja, das Psychogramm dieses Late-Night-Talkers, dieser Jack, der quasi verzweifelt versucht, den Erfolg wieder zu erlangen und zumindest die Nummer 2 zu bleiben und ja auch ein bisschen um seinen Vertrag beim TV fürchtet. Da konnte ich schon eher mit anfangen. Und da fand ich auch, dass diese Schwarzblenden, dass diese Schwarz-Weiß-Bilder vielmehr in den Szenen, die in der Werbung gespielt haben, viel dazu beigetragen haben, dass ich mit dem Charakter was anfangen konnte. Sodass ich also verstanden habe, warum die übliche Frage bei sowas ist, warum bricht er denn nicht ab? Warum macht er nicht einfach die Kamera aus und sagt, das Ding ist hier vorbei?
Ja. Nee, finde ich auch. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn man jetzt die Schwarz-Weiß-Szenen, die Behind-the-Scenes, wenn man so sagen kann, ne? Wenn man das jetzt nicht hätte, dann würde man, glaube ich, auch einiges von seinem Charakter nicht verstehen. Und ich finde, es wird auch noch mal ein bisschen deutlicher wirklich, wie du eigentlich auch gerade sagtest, wie verzweifelt der auch wirklich ist. Ne? Also es gibt da zum Beispiel eine Szene mit dieser Psychiaterin, die ist mir sehr im Kopf geblieben, wo er sie dann halt wirklich drängt, ne? Also wirklich überredet, wirklich anbettet, ja, das jetzt mit ihr zu machen, also das jetzt mit ihr und dem Mädchen zu machen, ne? Das sagt auch schon viel aus, obwohl es ja eigentlich schon nicht so ein guter Vibe da war und ein bisschen merkwürdig alles war, ne? Aber der ist halt wirklich verzweifelter Mann.
Ja, ich finde auch, dass man gerade in dieser Szene, in der man merkt, so, dass sie völlig überrumpelt ist, die Psychologin. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben die beiden ja sogar noch ein persönliches Verhältnis miteinander. Ja. Das ist dann schon interessant, weil sie natürlich irgendwie die ganze Todesnummer mit seiner Frau nochmal in einem etwas anderen Licht darstellt, wenn man dann schon, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie viel Zeitspanne zwischen dem Tod der Frau und der quasi dann neuen Freundin vergangen ist. Aber es zeigt auch so ein bisschen die, ja, Skrupellosigkeit ist jetzt ein großes Wort, wenn man sich neu verliebt, und das soll auch gar kein moralisches Werten sein. Aber es ist schon spannend und passt zu dem Charakter Jack Delroy, dass er quasi mit derjenigen anbändelt, die ihm dann eine neue Attraktion für die Show quasi vor die Füße setzt oder beziehungsweise die da ein neues Gesicht ihm präsentieren kann, die vielleicht Quote macht für ihn.
Nee, ich finde, es ist eigentlich auch ein schöner Kontrast zu dem, was wir am Anfang gesehen haben, ne? Also am Anfang wurde der ja wirklich sehr lobend dargestellt, ne? So, es war ein sehr positives Porträt. Und dann merkt man eigentlich so über die ganze Show hinweg und vor allem dann eben in diesen Behind-the-Scenes-Sachen, dass er dann halt wirklich jemand anderes ist, ne? Und das lernen wir dann ja auch erst mit der Zeit kennen, dass da alles eigentlich nicht so grün ist, ne? Ja.
Und ich muss auch sagen, so diese quasi so dieser Pakt mit dem Teufel, den er da jetzt eingeht, und deswegen heißt der Film ja auch so ein bisschen Late Night with the Devil, finde ich, der ist dann ja auch so, zumindest was man modernen ZuschauerInnen auch zumindest als Aktualität verkaufen kann. Denn heutzutage, ey, ich habe vor kurzem einen Film gesehen vom Nippon Film Festival, Missing heißt der. Und auch da merkt man so, die Medien haben so irgendwie zwei Herzen in ihrer Brust. Einerseits sind sie ja Journalisten und sollen berichten. Jetzt ist Jack Darrow ein Entertainer, kein Journalist im eigentlichen Sinne. Aber hat zumindest auch, das kriegen wir ja so in diesem Zusammenschnitt am Anfang gezeigt, ist ja eher ein harmloser, liebenswerter Late-Night-Talker gewesen. Und dann gibt es ja noch so eine zweite Kategorie von Late-Night-Talkern, auch im deutschsprachigen Raum. Ich nenne mal den Namen Oliver Pocher, auch wenn ich finde, dass der in dieses Genre gar nicht richtig reinpasst, weil er eigentlich, ja, es nie konnte, aber er zumindest Formate hatte, in denen er also eine Art Late-Night-Talker war. Und das ist ja nun jemand, der vor allen Dingen über Diffamierung, Gäste runtermachen, Menschen provozieren und sie ja wirklich vor der Kamera der Lächerlichkeit preismachen, darüber seine Quote macht und seinen ich sage jetzt aber wirklich in großen Anführungszeichen, Erfolg generiert hat. Und Jack Darrow geht ja hier dann, finde ich, so im Film einen ähnlichen Weg, dass er also raus aus dieser Nummer Everybody's Darling, weil ich an Carson eh nicht vorbeikomme, und ja, dann diesen sensationslüsternden Late-Night-Talker gibt, der dann auch gar nicht so richtig witzig ist, wie ich finde. Mhm. Also der Humor ist in dem Film auch echt gering.
Ja.
Aber ich glaube auch, wo du vorhin angesprochen hast, dass du ihn nicht so Schauspielern siehst, ich glaube, es ist sogar halb gewollt, weil im Gegensatz zu Johnny Carson kommt ja die Figur Jack Delroy, mit der willst du halt nicht bonden, ne? Da, die findest du, wie du schon sagst, nicht wirklich lustig. Da kriegt man schon mit, dass der halt, es ist klar, warum der nur hinter Carson Nummer 2 ist und jetzt halt immer weiter sogar noch runterfällt in den Quoten. Und ich glaube, am Anfang zeigen sie auch ganz kurz, nachdem er wieder zurück ist, nachdem die Frau tot ist, dass sie das Konzept ja auch so ein bisschen umändern, auch wirklich, um so Menschen, ja, nicht dir lächerlich, doch wahrscheinlich auch dir lächerlich preiszugeben. Dann macht er da so ein Armdrücken mit einem Kleinwüchsigen und all so eine Sachen, die eher so in eine Jerry Springer-Richtung damals in den USA gehen, ne, um so Sensationsmedien klarzumachen. Und vorher war es ja so einfach nett, sie unterhalten, da lustig das. Da hat er einen kompletten Charakterwandel einfach mal zur Hälfte des Films.
Ja, ich finde, dass der Film zumindest eine Sache ganz gut macht, nämlich, dass er am Anfang eigentlich alles dafür tut, dass wir mit Jack Delroy eigentlich so ein bisschen in Anführungsstrichen bonden können. Also Frau verloren, erfolgreich, aber nicht zu erfolgreicher Late-Night-Talker, und dann wird das Ganze so ein bisschen wie so beim Häuten der Zwiebel offengelegt, dass da schon irgendwie auch ein faules Ei da im Nest liegt. Und das fand ich, um wirklich nochmal darauf zu gehen, und das hat mich dann wirklich mehr überzeugt. Und man muss dazu sagen, so ein Stephen King hat gesagt, er fand den brillant und er fand das wirklich richtig gut zu sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass der Film in dem Fall seinem Hype meiner Ansicht nach nicht so ganz gerecht geworden ist, sondern wirklich ein grundsolider Horrorfilm ist, im Genre selber aber gar nichts Besonderes darstellt. Und wenn man dieses Found-Footage-Gimmick da abziehen würde, wüsste ich gar nicht, wie der Film anders funktionieren könnte als so. Was meint ihr dazu?
Ja, also ich habe ihn gerne geguckt. Ich fand ihn auch wirklich unterhaltsam. Und wie gesagt, ich mochte einfach wirklich sehr das Konzept von der Late-Night-Show. Aber ja. Ja, also ich finde, man kann ihn gucken. Es ist jetzt aber nichts Lebensveränderndes so.
Ja, muss ich auch sagen. Zero, du als genreaffiner Mensch, so, wir biegen ja so ein bisschen Richtung Fazitrunde ab und Richtung Empfehlung, Endfehlung. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du dem Film zugute halten möchtest? Oder, also hast du noch irgendwas, was du erwähnenswert findest, wenn wir auch, ne? Melanie und ich sind ja so ein bisschen, sagen wir mal, zurückhaltender gegenüber dem Film.
Ich
du bist ja doch so ein bisschen, sagen wir so, ja, leicht euphorisch.
Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass gerade die Dekonstruktion, gerade am Anfang so mit Christo und so, das finde ich schon stark gemacht. Also da, normalerweise hast du ja in allen genre-typischen Filmen, dass auch gerade die übernatürlichen Figuren, die werden als bare Münze genommen, aber da wird schon aufgedeckt, da ist ja nicht ganz viel dran an diesen Mentalisten, das ist alles ein bisschen Rumgespinne, ne, wie er dann auch sucht, ja, der Name, ach nee, ja, der, genau das meinte ich. Aber das ist alles auch schon, da ist ja der Witz eher so ein bisschen schon mit drin, ne? Und dann fand ich auch wirklich richtig sympathisch, den habe ich noch gar nicht angesprochen, seinen Sidekick. Den fand ich auch noch, also der hat auch zu ihm gepasst. Ja. Das war jetzt nicht so der Super-Mega-Sidekick, ne, von irgendwelchen großen Late-Night-Hosts, aber er hat auch genau zu Jack Delroy gepasst. Ja, das wäre eigentlich so im Groben erstmal alles voll im Fazit.
Ja, kein Guillermo, aber so in der gleichen Preisklasse doch so ein bisschen, ne?
Ja, den Namen habe ich gerade gesucht, genau.
Ja, sag mal so, ich will jetzt auch on a high note enden. Ich fand jetzt dafür, dass sie ein, ich meine zumindest gelesen zu haben, dass es ihr Filmdebüt war von der Ingrid Torelli, die ja also die Überlebende dieses Kultes spielt, die Lilly.
Ach, ehrlich?
Dafür muss ich schon sagen, war das eine richtig gute Leistung.
Die fand ich auch sehr stark.
Also ich muss sagen, ich fand die um Klassen besser als David das Mädchen als Lead. Das ist jetzt ein Hot Take vielleicht, aber ich fand die wirklich stark. Allein, sie hat einmal so einen Blick in die Kamera und dann, ne, wir sind dann ja auch quasi im Zuschauerraum, und da dachte ich so, Alter,
man hatte
creepy.
Das Gefühl, als ob sie dir gerade richtig in die Seele schaut.
Ja, absolut.
Oh, ganz unangenehm.
Absolut. Ja, also ich sage jetzt mal schon mal mein Fazit. Ich war, wie ich schon sagte, milde enttäuscht. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Große Erwartung. Was liest du da, Topper Harley? Ja, große Erwartung. Und wie ist es? Ich hatte mir mehr erhofft, um mal diesen Hotshots-Gag zu verpflanzen. Aber es passt hier irgendwie, denn am Ende, ich finde, das Kinoposter war reizvoll. Ich finde, also die Prämisse war reizvoll. Hier muss man ja nicht für Prämisse bezahlen. Sehr großen Dank dafür. Aber so am Ende, Puh, ich glaube auch nicht, dass der jetzt großartig Kinopublikum finden wird und hätte eher gedacht, dass man den vielleicht etwas später positioniert im Jahr, und zwar zur Halloween-Zeit, wo er funktionieren kann. Denn ey, die MacherInnen haben zumindest dafür gesorgt, dass sie den einzigen Halloween 31. Oktober nehmen, der auf diesen Tag fällt. Nämlich deswegen spielt das Ganze 77. Und so viel Authentizität hätte ich jetzt in anderen Szenen vielleicht erwartet. Für mich selber doch eine kleine Enttäuschung im Genre. Melanie, wie war es bei dir? Wie fällt dein Fazit aus?
Ich finde es auch schade, dass er nicht mehr Richtung Herbst und Halloween gedroppt ist, weil ich meine, es geht ja auch eben. Aber das habe ich mich auch schon bei Knock Knock gefragt, aber da ging es ja auch um Halloween an dem Tag. Mhm. Aber ich meine, wir können jetzt natürlich nicht auch alle Horrorfilme jetzt im Herbst releasen. Mhm. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, würde ich auch noch ergänzen, für Leute, die jetzt auch ein bisschen schreckhaft sind, was Horror angeht, finde ich das eigentlich auch einen netten Starter so.
Stimmt.
Also das war jetzt so für mich ja, ich hatte jetzt auch vor, mich ein bisschen mehr dem Horror-Genre zu nähern und wollte jetzt ein paar Filme aus diesem Jahr auch gucken. Und das war für mich eigentlich ein sehr positives Erlebnis. Ich fühle mich noch gut, ich kann nachts noch schlafen, alles super. Ja, deshalb kann ich den eigentlich auch so für horrorscheue Menschen eigentlich ganz gut empfehlen. Ich finde, das ist eine ganz gute Kost so. Und wie gesagt, ich hatte auch echt Spaß mit dem, aber es ist jetzt nichts Herausragendes für mich.
Ja, wie gesagt, bin ich voll dabei. Und Zero, dein Fazit, du bist ja wie gesagt der Advocatus Diabolus sozusagen und sollst unser Publikum ins Kino quatschen. Dann mach das doch bitte an dieser Stelle, wenn du kannst.
Jetzt nimmt immer meinen schlechten Teufel, Wortwitz schon vorweg.
Nee, sorry.
Das ist natürlich ein Low-Budget-Film, der aber trotzdem irgendwie in ganzen Departments ziemlich gute Arbeit leistet. Der Look ist gut, das 70s-Feeling kommt gut rüber. Auch, dass das eine Late-Night-Show ist, die nicht ganz so gut ist, finde ich, kommt auch gut rüber. Spielerisch habt ihr gerade schon erwähnt, auch das Mädel herausragend. Also da kann ich eigentlich auch bei gar keinen groß meckern. Ne? Dass der eine mal nicht ganz so gut ist wie sonst. Ja, okay, schwamm drüber. Ich finde es aber auch schon eher schon so wie Melanie, das ist jetzt so ein Film für jedermann. Ne? Ob jung, ob alt, ne? Wer gerade anfängt mit Horror oder nicht, den kann man sich anschauen. Ne? Die großen Schockmomente oder halt die Horrorschraube wird für mich auch nicht zu stark angezogen, aber noch erzählt er sich für mich halt gut. Für mich ist es eher ein sehr guter Spielfilm, der mich mitnimmt und ein bisschen über das Leben einer Slater-Toast erzählt und kleine Horrorelemente mit einbaut. Und ja, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Ob das jetzt unbedingt im Kino sein muss, bin ich ehrlich, ist jetzt auch mal dahingestellt. Den kann man auch gut irgendwann im Streaming gucken. Es ist ein Shudder-Film, dafür ist das auch, glaube ich, eher gemacht. Aber ansonsten ist es bei mir immer noch eine Empfehlung.
Cool, sehr schön. Ja, eher empfehlen neben diesem Film an Zeros Stelle zumindest alles, was wir hier beim Telestammtisch so auf die Beine stellen. Das ist neben Schocker mit Schlogger ja unserem Premium-Format, um mal diesen kleinen Wink mit dem Zaunfall in Richtung Horror zu machen. Ihr hört die Melanie bei uns immer mehr, was ich sehr schön finde. Die hat einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal, da müsst ihr unbedingt mal reinschalten. Den Zero habt ihr bei uns immer häufiger auch am Mikrofon, auch sehr schön. Wir wachsen und gedeihen sozusagen wie ein gutes Hochbeet, um in einer Blumenmetapher zu spielen. Und ja, bei uns könnt ihr demnächst wieder die neuesten Starts hören. Wir haben was zu Bad Boys for Life. Der heißt gar nicht For Life, der heißt Bad Boys Ride or Die, glaube ich, ne?
Ja.
Zero, du musst mir helfen.
Ja.
Ja, da könnt ihr also nämlich auch eine Kritik von uns erfahren und erhören. Und ansonsten seid gespannt, welchen Klassiker Melanie als nächstes anhört, beziehungsweise nachholt und was wir an und sich so ins Mikrofon produzieren. Uns findet ihr, wie ihr es von Max kennt, die schöne Formulierung, überall, wo es Likes gibt, uns könnt ihr bei Apple und bei Spotify bewerten. Und es wäre schön, wenn ihr das auch tut, weil wir es verdient haben. An dieser Stelle machen wir es klassisch bei der Late Night. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Schön, dass ihr da wart. Morgen soll Matt Damon kommen, wenn die Zeit reicht. Und vielleicht noch Charlie Sheen. Mal gucken, wenn er es einrichten kann und gegen den Tiger sein Tigerblut getrunken hat. Ich wünsche euch was. Die beiden Gäste verabschieden sich. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wieder. Tschüss.
Danke, dass ich da sein durfte. Ciao.
Schön, dass ihr mich da haben durftet. Tschüss.